Sie hören Bayern 2 Radio. In diesen Tagen feiert das Bundesamt für Verfassungsschutz sein 50-jähriges Bestehen. Das Amt ist einer der drei Geheimdienste der Bundesrepublik, zuständig für die Abwehr und Bekämpfung von Extremisten und Spionen. In seiner Geschichte hat der Verfassungsschutz viele Erfolge verzeichnet, aber auch manche Affären.
Hier ist der Deutschlandsender. Vor der in- und ausländischen Presse fand heute Morgen im Haus der Deutschen Presse in Berlin eine Pressekonferenz des Ausschusses.
11. August 1954. Otto John, der erste Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ist zur DDR übergelaufen. Zu dieser Zeit ist seine Behörde nicht einmal 4 Jahre alt.
Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, in die DDR zu gehen und hier zu bleiben, weil ich hier die besten Möglichkeiten sehe, für die Wiedervereinigung Deutschlands und gegen die Bedrohung durch einen neuen Krieg tätig zu sein. Selbst viele kluge und aufrichtige Menschen in
Es begann also, seien wir ehrlich, mit einer ziemlichen Pleite. Ausgerechnet der ranghöchste Spionagejäger der Bundesrepublik, ein Maulwurf, ein Überläufer, ein Verräter, wie ihn BND-Chef Gehlen wütend beschimpfte. Später kehrte John reumütig zurück, ging ins Gefängnis und kämpfte bis ans Lebensende vergeblich um seine Rehabilitierung. Er sei damals betäubt und verschleppt worden.
Über einen Mangel an Legenden, Geschichten, Anekdoten und Skandalen kann der Verfassungsschutz nicht klagen. Doch um das Amt mit seinem Sitz im Kölner Stadtteil Krohweiler ist es heute vergleichsweise ruhig geworden. Ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt es meist, wenn sein politischer Vorgesetzter der Presse den alljährlichen Verfassungsschutzbericht vorlegt.
Die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten ist um 5,4% auf 746 angestiegen. Darunter befinden sich auch ein Tötungsdelikt und eine Anzahl versuchter Tötungsdelikte.
Wer auf deutschem Boden tatsächlich oder vermeintlich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt, egal ob Neonazi, Autonomer, radikaler Islamist oder ausländischer Spion, gerät über kurz oder lang ins Visier der Verfassungsschützer.
Die Erfahrungen aus der Zeit der wehrlosen Weimarer Republik und der Schrecken des Nationalsozialismus hatten gezeigt, wir brauchen eine wehrhafte Demokratie. Und so wurde der Verfassungsschutz geboren. Ein Nachrichtendienst, ein Geheimdienst also, aber ohne Polizei- oder Vollzugsbefugnisse. Heute ist der Verfassungsschutz, sagt Bundesinnenminister Otto Schily,
ein Frühwarnsystem. Es ist ein sehr wichtiges Instrument, um frühzeitig Erkenntnisse zu gewinnen, was es an Bestrebungen dieser Art gibt, die unsere Verfassung in Gefahr bringen. Und deshalb ist gerade die solide und sorgfältige Arbeit des Verfassungsschutzes eine wichtige Grundlage für die Bekämpfungsstrategien, die wir gegen den Rechtsextremismus in anderen Richtungen entwickeln müssen.
Ein Frühwarnsystem, dessen Alarmglocken derzeit laut klingeln. Im Kampf gegen die Gewalt von Skinheads und Neonazis, vor allem in den neuen Bundesländern, ist der Verfassungsschutz wieder gefragt und gefordert. Und so darf sich das BFV, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz abgekürzt heißt, zu seinem 50-jährigen Jubiläum auf viel Wohlwollen und Zuspruch freuen. Zum Beispiel von Wolfgang Zeitelmann, dem innenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Ist gar kein Zweifel, dieses Amt hat sich sehr bewährt. Es gibt viele Erfolge im Bereich der Aufdeckung von Straftaten, von Extremisten, des Vorfelds, des ganzen politischen Hintergrunds von Extremismus in Deutschland. Ich halte Verfassungsschutz für dringend notwendig, solange es die Menschen in ihrer Fehlerhaftigkeit und Irrnis gibt. Und deshalb gratuliere ich dem Amt und wünsche, dass wir die nächsten 50 Jahre vielleicht in etwas friedlichere Gewässer kommen.
In den Augen der Öffentlichkeit ist der Verfassungsschutzbericht seelenloses Zahlenwerk. Eine penible Auflistung von Zahlen, Namen, Ereignissen, Publikationen, Stichwörtern. Fein ziseliert und gegliedert in die Sachgebiete rechtsextremistische Bestrebungen, linksextremistische Bestrebungen, sicherheitsgefährdende Bestrebungen von Ausländern, Spionage und sonstige nachrichtendienstliche Tätigkeiten.
Verehrter Herr Bundeskanzler, ich fürchte, dieser mögliche Pensionsanspruch nun auch für Revolutionäre, Beamtenvorrichter, auch für Feinde der Freiheit, Das ist mehr als ein Weg vom Schritt ab.
Das verändert die Qualität der Bundesrepublik Deutschland. Aus der Streitbaren wird eine permissive, aus der rechtsstaatlichen eine sich dem Druck von Antidemokraten beugende Demokratie.
Herr Kollege Dregger, so wie Sie es eben gemacht haben, werden Sie die Freiheit in unserem Lande nicht verteidigen können.
Januar 1979. Im Deutschen Bundestag streiten der liberale Bundesinnenminister Gerhard Baum und die Christdemokraten Rainer Barzel und Alfred Dregger. Der Grund: Die sozialliberale Koalition hatte den von ihr selbst geborenen radikalen Erlass, die Regelanfrage beim Verfassungsschutz bei Personen, die in den Staatsdienst eintreten wollten, abgeschafft.
Aus Angst vor einer vermeintlichen Unterwanderung des Staatsapparates hatten Willy Brandt und seine Kabinettskollegen 1972 die Regelanfrage beschlossen und dem Verfassungsschutz viel Arbeit verschafft. In zigtausenden von Fällen wurde geguckt und geforscht, fotografiert und protokolliert, ob künftige Lehrer oder Staatsanwälte, Straßenbahnfahrer oder Orchestermusiker zum Beispiel an von der DKP organisierten Demonstrationen teilgenommen hatten. Ulrich Beck, innenpolitischer Sprecher der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag.
Der radikalen Erlass und die Arbeit, die der Verfassungsschutz hierfür getan hat, gehört sicher zu den dunkelsten Kapiteln der Geschichte des Amtes. Er hat viele Menschen um ihre Existenz, um ihre Karriere gebracht und hat letztendlich eigentlich keinen Beitrag geleistet, um antidemokratische Kräfte zu reduzieren, sondern hat eigentlich in der Diskussion um den radikalen Erlass die Aushorchung bestimmter Szenen eher diesen Leuten bei Demokraten Sympathien eingebracht, weil das demokratische System hat sie zu Opfern gemacht und diese Opfer haben Solidarität für sich mobilisieren können, weil eben der Staat hier überreagiert hat. Und ich denke, eine wehrhafte Demokratie muss vor allen Dingen prioritär um die Köpfe kämpfen.
Die massive Bekämpfung des Linksextremismus hatte natürlich auch zu tun mit dem Terrorismus der Rote Armee-Fraktion, der RAF. Der damalige Bundeskanzler Schmidt forderte, das Gewaltmonopol des Staates bis zum Rande auszuschöpfen.
Es gibt manche Beispiele, die dem Verfassungsschutz nicht zur Ehre gereichen. Verbrechen blieben unaufklärbar. Minister mussten zurücktreten, wie Innenminister Werner Mayhofer. Der Verfassungsschutz hatte 1976 in der Wohnung des Atomforschers Klaus Traube eine Abhörwanze installiert, weil Traube angeblich Kontakte zu terroristischen Kreisen hatte. Nur war Operation Müll, wie die Verfassungsschützer ihre Aktion kodierten, von A bis Z illegal.
Offiziell gewinnt der Verfassungsschutz 4/5 seiner Erkenntnisse ohnehin aus öffentlichen, also jedermann zugänglichen Quellen. Auf das 1/5, sagt Verfassungsschutzpräsident Heinz Fromm, könne man aber nicht verzichten.
Der Extremismus hat in Deutschland im Grunde wenig Chancen. Und unser Auftrag ist es, dafür zu sorgen, dass das auch so bleibt. Das heißt, wir müssen wissen, was extremistische Gruppierungen oder solche, die im Verdacht stehen, in eine extremistische Richtung sich zu entwickeln, was die wirklich denken. Und sie versuchen es immer wieder zu verschleiern. Nicht alles, was nach außen gesagt wird, entspricht auch den tatsächlichen Absichten. Und von daher ist es erforderlich, dass wir auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln, insbesondere natürlich sogenannten V-Leuten, aufklären.
Früher galten Verfassungsschützer als Romanfiguren. Geheimdienstler mit Sonnenbrillen, den Schlapphut tief ins Gesicht gezogen, die Hände in den Taschen des Trenchcoats, den Finger stets am Auslöser der Minox-Kamera. Solche Klischees kann das BfV längst nicht mehr bedienen. Heute publiziert es seine Erkenntnisse im Internet, wandert mit Ausstellungen durch die Republik, stellt sich Diskussionen in Schulklassen.
Und doch sorgt der Verfassungsschutz immer wieder für negative Schlagzeilen.
Die Frage, wer kontrolliert die Kontrolleure, ist ein uraltes Thema. Kontrolle findet auf allen Ebenen des Verfassungsschutzes statt. Durch den Ressortchef, durch die Kontrollgremien des Bundes bzw. der Länderparlamente, durch die GC-Kommission, durch Datenschutzbeauftragte und letztlich durch die Medien.
Mit Ausnahme der Grünen und der PDS sind die Bundestagsparteien aber insgesamt mit ihren Möglichkeiten zufrieden. Zumal in letzter Zeit einiges verbessert wurde, sagt der innenpolitische Sprecher der SPD, Dieter Wiewelspitz.
Natürlich ist das ein Problem, aber kein unlösbares. Und wenn wir Nachrichtendienste haben, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir auch eine parlamentarische Kontrolle dieser Nachrichtendienste haben. Wir haben das Kontrollrecht noch einmal am Anfang dieser Legislaturperiode verbessert. Und ich halte es für möglich, dass man das auch in der Zukunft immer wieder mal neu überdenkt. Wie sieht das aus mit der Kontrolle? Wir haben heute das sogenannte Parlamentarische Kontrollgremium, PKG, das sich schwerpunktmäßig diesen Aufgaben widmet. Und da sind alle Fraktionen vertreten. Mein Eindruck ist der, dass diese Arbeit funktioniert und gut läuft. Man wird aber immer wieder fragen müssen, wie sieht es mit der Kontrolldichte aus? Das muss immer wieder auch kritisch überprüft werden. Fehler können in jedem Bereich passieren.
Rückblick. Im April 1974 wird in Bonn das Ehepaar Christel und Günther Guillaume verhaftet. Guillaume ist persönlicher Referent von Bundeskanzler Willy Brandt. Brandt tritt wegen der Affäre zurück. Guillaume wird zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt und später ausgetauscht. Im Ministerium für Staatssicherheit wird Guillaume von Minister Mielke persönlich gefeiert.
Genossen, passt jetzt mal gut auf. Und ihr wisst, wenn ich das ankündige, dann steckt etwas dahinter. Psst. Seid ihr bereit? So, dann übergebe ich jetzt den Brandstifter das Mikrofon. Wo bist du, Guillaume?
Also Minister, ich nehme das als eine Auszeichnung. Betrachte mich aber trotzdem persönlich als Friedensstifter.
Ironischerweise feierten beide, die Stasi und das Bundesamt, den Fall Guillaume als großen Erfolg. Die Stasi die Platzierung ihres Spions, das BfV seine Enttarnung. Der Fall Guillaume war sicherlich der spektakulärste Spionagefall in der Geschichte der Bundesrepublik. Mit einem riesigen Aufwand hatte das Ministerium für Staatssicherheit den Klassenfeind abgehört und ausgespäht, hatte immer wieder in Vorzimmern oder Chefbüros bundesdeutscher Ministerien oder Wirtschaftsbetriebe Spione eingeschleust.
Umgekehrt feierte der Verfassungsschutz bei der Enttarnung von Dutzenden hochrangigen Spionen seine größten Erfolge. Und hier musste er auch seine bitterste Niederlage einstecken. Als ausgerechnet der Leiter der Abteilung Spionageabwehr, Tietke, 1985 zur DDR überlief. Glaubt man den Verfassungsschützern, wird auch nach dem Ende des Kalten Krieges kräftig weiterspioniert. Und zwar nicht nur durch Staaten Osteuropas. Schließlich hat Deutschland Industrie- und Wirtschaftsbetriebe, die lukrative Forschung betreiben.
Noch immer sind etwa 3000 Leute im Bundesamt beschäftigt. Viele Mitarbeiter aus dem früheren Ressort Linksextremismus kümmern sich jetzt um Rechtsradikale. Und die Diskussion über ein Verbot der NPD hat den Verfassungsschutz urplötzlich wieder in die Schlagzeilen gebracht.
Im letzten Verfassungsschutzbericht des Bundesamtes sind Strukturen, Aktivitäten und Verbindungen der NPD auf 10 Seiten penibel aufgelistet. Die Vorstellung mancher Verfassungsschützer, man könne sich doch auch um internationale Formen der organisierten Kriminalität kümmern, stößt auf Widerstand. Da spielt die Politik nicht mit, sagt der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Dieter Wiewelspitz.
Also zunächst einmal, glaube ich, gibt es keine Situation, wo der Verfassungsschutz krampfhaft nach neuen Arbeitsfeldern sucht. Das ist nicht der Fall. Die Behörde ist gut beschäftigt, hat gut zu tun. Und die Leute strengen sich auch alle sehr an. Ich glaube, wir haben gute Gründe, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte auseinanderzuhalten von der Tätigkeit des Verfassungsschutzes. Da gibt es ja ein sogenanntes Trennungsgebot. Das muss auseinandergehalten werden. Für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität haben wir das Bundeskriminalamt. Wir haben die Staatsanwaltschaft, wir haben die Gerichte, wir haben Europol. Und von daher, glaube ich, sollte man die Bekämpfung von Kriminalität dort auch belassen, wo wir sie jetzt schon bekämpfen und sehr auch erfolgreich sind.
Schließlich gehört auch der frühere Skeptiker Bundesinnenminister Schily längst zu den Freunden des Verfassungsschutzes.
Natürlich muss auch der Verfassungsschutz sich mit der Zeit gehen und auch seine Instrumentalien immer wieder überprüfen, ob sie noch zeitgerecht sind. Niemand bleibt stehen und auch der Verfassungsschutz darf nicht stehen bleiben. Aber wir brauchen einen Verfassungsschutz, also diejenigen, die behaupten, man könnte auf Verfassungsschutz verzichten, die irren.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Am Mikrofon Henning von Lewis. Donnerstagabend, 7:15, Magazinzeit hier bei uns im Deutschlandfunk. Herzlich willkommen zum DLF-Magazin. Und das bieten wir Ihnen an diesem ungemütlichen, nassen und kalten Novemberabend. Letzte Ruhe im Friedwald, ökologische Bestattung im Trend der Zeit und Gorillas im Kochtopf. Tierschützer machen mobil gegen Wildfleischhandel. Der Tod ist bekanntlich ein einträgliches Geschäft, an dem viele verdienen, vor allem die Bestatter. Ein hessischer Unternehmer ließ sich etwas Besonderes einfallen. Er offeriert die Öko-Alternative zur herkömmlichen Beerdigung auf dem Friedhof. Die Bio-Urne am Fuße eines Baumes. Die Nachfrage ist groß. Letzte Ruhe im Friedwald. Eine Reportage zwischen Volkstrauertag und Totensonntag von Michael Brandt.
Ein Waldspaziergang der besonderen Art im nordhessischen Reinhardswald. Axel Baudach, der Geschäftsführer von My Plan Forever, führt eine Gruppe Interessierter durch den matschigen Novemberwald und erklärt das Konzept des Friedwaldes.
Also alles, was Sie hier so rundherum sehen, ist für Friedwaldzwecke zur Verfügung gestellt. Das sind insgesamt 160 Hektar. Das ist also ein sehr großes Gebiet. Und natürlich ein Hauptbestandteil von diesem Wald ist der gute Wald, den wir hier links sehen, mit den ganz alten Eichen, die 180 Jahre plus alt sind. Das ist halt eines der Besonderheiten hier im Reinhardswald.
Die Route der kleinen Gruppe geht querwald ein, von einem kleinen Wanderparkplatz immer weiter in die Büsche. Zuerst kommt alter Eichenwald, dann jüngere Eichen, dann Buchen und schließlich Birken und Lärchen. Und all diese Bäume können in den kommenden Jahren Ruhestätte werden. Ruhestätten für Menschen, die beschlossen haben, dass sie nicht auf einem normalen Friedhof begraben sein wollen. Zum Beispiel die Buchhändlerin Renate Petzmann aus Kassel, die die Vorstellung vom Grab auf einem Gemeindefriedhof schon immer schrecklich fand.
Ich fand die Idee sehr schön, ich habe es durch die Zeitung erfahren. Und mein Mann sagt, hier, das ist doch das, was du dir schon immer gedacht hast. Und hier habe ich eigentlich, hier im Wald, das gefunden, was ich suche. Ich möchte wieder eins werden, so mit der Natur. Nach meinem Tod nicht mehr viel aufheben, es braucht kein Mausoleum oder sowas. Und das, denke ich, wird auch meiner Familie gefallen, hierher zu kommen.
Der Friedwald im nordhessischen Reinhardswald wurde am 7. November eröffnet. Und es ist in der Tat das erste Mal in der Bundesrepublik, dem Land des Friedhofszwanges, dass man sich auch außerhalb eines umzäunten Friedhofes bestatten lassen darf. Die Idee für den Friedwald stammt aus der Schweiz und hat dort seit Anfang der 90er Jahre viele Anhänger gefunden. Anhänger auch aus Deutschland, die sich dann in einem grenznahen Friedwald, etwa am Bodensee oder am Vierwaldstätter See, bestatten ließen.
Also die Grundidee ist eigentlich, dass eine Familie sich einen Baum auswählt und dass da mehrere Generationen, Großeltern, Eltern, Kinder idealerweise, Geschwister, sich dann einen Baum teilen können. Das war bisher in Deutschland nicht möglich, aufgrund des Friedhofszwangs, den wir hier in Deutschland haben. Hier im Landkreis und der Landrat haben eigentlich gesagt, die Kultur entwickelt sich weiter, auch die Trauerkultur, und hat das genehmigt.
Natürlich ist das keine normale Bestattung im Wald. Was stattfindet, ist ein Urnenbegräbnis im Wurzelwerk des ausgewählten Baumes. An den Baum kommt dann eine kleine Messingtafel mit einer Kotnummer oder dem Namen des Verstorbenen, mehr nicht. Kein Kreuz, keine Blumen, keine Grenze, Erde zu Erde eben. Die Friedwälder in der Schweiz sind in der Regel ehemals landwirtschaftlich genutzte Wälder. Dort werden für die Bestatteten neue Bäume gepflanzt, deren Erhalt dann für 99 Jahre garantiert wird. Im nordhessischen Reinhardswald richtet man sich aber nach den Gegebenheiten dort. Man kann einen jungen Baum aussuchen, einen alten, auf alle Fälle einen, der noch lange zu leben hat. Und sollte er durch ein Unwetter früher fallen, wird an der gleichen Stelle ein neuer Trieb gepflegt.
Die Idee von der Schweiz war, die Asche direkt an die Wurzeln des Baumes zu geben, also ohne Gefäß oder Behältnis. Und hier in Deutschland haben wir das leider nicht genehmigt bekommen. Das heißt, wir müssen in einem Gefäß dann die Asche in den Boden bringen. Das ist aber eine verrottbare Urne, die ist aus Zellulose, also aus Pappe oder Papier.
Nach den ersten Zeitungsberichten Anfang November war die Resonanz riesig. Mehr als 3000 Menschen hätten sich schon an die Firma gewandt, berichtet Baudach. In der Tat erzählen die Menschen, die am vergangenen Wochenende in den Friedwald gekommen sind, fast übereinstimmend, dass sie seit Jahren auf so etwas gewartet haben.
Wissen Sie, was das auf den Friedhöfen heutzutage ist, vor allen Dingen auf dem Dorf? Da will der eine über den anderen, der eine will noch ein größeres Gesteck drauf haben als der andere. Und das hasse ich. Das ist doch nur für die Leute. Der Tote hat doch nichts davon.
Die Dame ist mit ihrem Mann Walter gekommen. Der hatte ursprünglich vor, sich anonym begraben zu lassen. Aber schon nach einer halben Stunde steht sein Entschluss fest.
Das kommt mir jetzt gerade so recht, weil das hier auf unserer Nase liegt. Wir wohnen ja bloß ein paar Kilometer von hier. Ne? Da werde ich das ausnutzen. Zumindest die Angehörigen werden es ausnutzen. Ich gebe ihnen den Freibrief und dann können sie es machen.
Als sie den Preis für den Freibrief gehört haben, haben sie zwar ein bisschen gestutzt, 6.500 Mark für einen Baum, an dem dann allerdings beliebig viele Familienangehörige bestattet werden können. Aber dann stand die Entscheidung dennoch fest. Die beiden suchen sich einen Baum aus, der mit einem kleinen Wimpel markiert wird. Den wollen sie und keinen anderen. Eine etwa 30-jährige Eiche, einen Steinwurf nur vom Wanderparkplatz entfernt, denn mit dem Auto soll man schon hinkommen.
Das gefällt mir, wir haben uns einen ausgesucht jetzt. Vor allen Dingen, ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Wenn ich mal hier durchkomme, dann mit den Kindern und so, dann kann ich es ihnen zeigen. Hier ist es und brauche nicht extra mit den Kindern irgendwo rumzustrunkeln.
Und auch die Buchhändlerin aus Kassel hat sich schnell entschlossen. Die 58-Jährige ist weit in den Wald gestapft und hat sich eine Birke an einer kleinen Lichtung ausgesucht.
Ich meine immer, die Birken durch das erste frische Grün kommen zwar relativ spät die Blätter, aber wenn sie kommen, dann ist das so ein zirriges, wunderschönes, helle Grün. Und zum Ende des Jahres hat es immer die goldenen Blätter. Und das ist für mich, bis der Schnee fällt, eigentlich immer so ein Werdegang.
Sie hat ihre Tochter und ihren Enkel auch gleich mitgebracht. Die müssten ja mit dem Ort dann leben. Und wenn sie wollten, könnten sie sich später ja auch dort bestatten lassen.
Als ich meine, am Anfang, wo es zu mir gesagt hat, wir fahren jetzt in den Wald und ich gucke mal, wo ich mich beerdigen lassen möchte, war es mir schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich finde die Idee toll. Also, weil ich weiß, dass das für meine Mutter auch eine unheimlich schöne Sache wäre, im Wald beerdigt zu werden.
Schnelle Entscheidungen sind häufig, berichtet Axel Baudach, denn die Menschen, die zu ihm kämen, hätten in der Regel schon lange über das Thema nachgedacht. Der Friedwald in Nordhessen ist der erste, der zugelassen wurde. Anfang des Monats gab es auch schon die erste Beerdigung. Weitere Anträge sind bundesweit gestellt und Axel Baudach ist sicher, dass es in Jahresfrist in jedem Bundesland mindestens einen Friedwald geben wird.
DLF-Magazin Zeit 19.50 Uhr. Höchste Zeit für einen Zoobesuch, keinen gewöhnlichen Zoobesuch allerdings. Es geht um Affen und andere bedrohte Tierarten, die mancherorts auf dieser Welt im Kochtopf landen. Dagegen machen jetzt über 250 zoologische Gärten in Europa mobil, federführend in Deutschland der Zoo Hannover. Ein Fall für unseren Mann an der Leine, DLF-Korrespondent Werner Nording über Affen und Menschen, über gefährdete Menschenaffen und besorgte Menschen, die sich für die Affen stark machen.
Der kleine Wasserfall schafft im Tropenhaus des Hannoverschen Zoos eine angenehme Atmosphäre, gerade bei diesen winterlichen Temperaturen. Die Besucher wärmen sich auf und bleiben vor den Gehegen stehen. Da sind zum Beispiel die Drills, sogenannte Waldpaviane, für die der Hannoversche Zoo weltweit Zuchtbuchführer ist. Nur 3000 Drills gibt es schätzungsweise noch in der freien Wildbahn. Vor 10 Jahren waren es noch 100.000, erzählt der leitende Tierarzt Andreas Knerim der innerhalb der Europäischen Zoologischen Gärten das Erhaltungszuchtprogramm für diese bedrohte Tierart koordiniert.
In diesem Drill ist es doch erheblich wichtig, dass wir da nicht nur hier, sondern auch in Nigeria, wo diese Affenart herkommt, die Bevölkerung etwas über die Krise informieren. Der Drill steht auf in der Liste der bedrohten Tierarten Afrikas auf höchster Stelle. Er ist bedrohter als der sogenannte Flachlandgorilla. Und wenn wir da nicht weiter aufpassen, ist uns diese Tierart verstorben. Das kann passieren.
Seit Jahrtausenden haben Wildtiere den Waldvölkern Afrikas zur Selbstversorgung oder als Tauschware gedient. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Bushmeat, wie das Wildfleisch genannt wird, allerdings dramatisch angestiegen. Bushmeat-Jäger sind nicht länger nur die lokal ansässigen Menschen, die ihre Familien ernähren müssen. Kommerzielle Händler und Jäger haben einen massiven Handel begonnen. Das illegale Geschäft wird in großem Stil betrieben. Schätzungen zufolge jagen die kommerziellen Händler 10-mal mehr Bushmeat als die Selbstversorger. In nahezu allen Bevölkerungszentralen Westafrikas ist das Fleisch der wilden Tiere ein begehrtes Handelsgut geworden. Allein im Kongo-Becken wird der Verbrauch auf jährlich 4 Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt, sagte Direktor des Hannoverschen Zoos Klaus-Michael Machens.
Aber es ist so, dass dort ja keine planvolle Bewirtschaftung stattfindet, sondern dass gegen den Gesetzen geschützte und ohnehin schon bedrohte Tiere jetzt auch getötet werden, um nicht nur die örtliche Bevölkerung zu versorgen, wie es früher war, sondern auch zum Beispiel die Städte oder das Fleisch sogar ins Ausland zu transportieren.
Der Europäische Verband der Zoologischen Gärten und Aquarien sowie die Internationale Stiftung zum Wohle der Tiere wollen sich mit dieser Situation nicht abfinden. Mit einer groß angelegten Kampagne fingen sie vor einem Jahr an, die 125 Millionen Zoobesucher europaweit über die dramatisch zunehmende Jagd auf die Wildtiere Afrikas aufzuklären. Die 1,5 Millionen Unterschriften, die seitdem gesammelt wurden, sind Anfang dieses Monats den EU-Parlamentariern in Brüssel zusammen mit einer Petition übergeben worden.
Wir fordern, dass es zu übernationalen Aktivitäten kommt, das heißt, dass die Europäische Gemeinschaft und die Länder der Europäischen Gemeinschaft sich zusammensetzen mit den in Afrika verantwortlichen Nationen. Das nützt nichts, dass hier Politiker Resolutionen fassen, also das wäre traurig. Resolutionen müssen wir fassen, aber die Politiker müssen handeln. Und es kommt jetzt darauf an, mit den Möglichkeiten, die man hat, auf diese Länder zuzugehen, in internationalen Konferenzen konkret verpflichtende Maßnahmen zu beschließen.
Damit Gorillas, Schimpansen oder Waldelefanten künftig nicht nur im Zoo leben, sondern auch in ihren angestammten Lebensbereichen, müsse konsequent gegen Wilderer vorgegangen werden. Gleichzeitig müssten die Lebensgrundlagen der betroffenen Menschen verbessert werden. Bei der Bundesregierung haben die Tierschützer mit diesen Forderungen offene Türen eingerannt. Im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hieß es, dass derzeit rund 60 Millionen Mark für Naturschutzprojekte in Zentralafrika ausgegeben würden. Man sollte auch fragen, woher das Holz, das wir hier verwenden, stamme, meint Tierarzt Andreas Knierim. Schließlich komme nicht jedes Teakholz wirklich aus der sogenannten Holzwirtschaft. Mit den Straßen, die die großen, meist europäischen Holzkonzerne in den unberührten Regenwald schlagen würden, werde erst die Infrastruktur für die zunehmende Jagd auf Wildtiere geschaffen.
Es muss sich lohnen, dass es den Drill, in diesem Beispiel jetzt, weiterhin gibt. Dass man mit eingebunden wird in Projekte, dass man dort auch sein Geld verdienen kann und nicht das Geld als Wilderer verdienen muss. Und wie gesagt, die Bevölkerung aufzuklären, ist ein langer, langer Prozess.
Und auch das noch an diesem Donnerstagabend, eine Meldung aus Moskau. Der russische Zoll hat heute auf dem Moskauer Flughafen 24 geschmuggelte Halbaffen sichergestellt. Sie befanden sich in 2 Pappkartons zwischen Gepäckstücken eines Fluges aus Hanoi. Ein Affe war bereits tot, die anderen mussten mit schwerer Erschöpfung von Tierärzten aufgepäppelt werden, so die Agentur Interfax. Leider kein Einzelfall. Seit Jahresbeginn wurden auf dem Flughafen Sheremetyevo 4 Schlangen, 12 Adler, 2 Hundskopfaffen, 12 Loris, 10 Flughunde, 3 Papageien und 41 Falken beschlagnahmt. Tierschmuggel ist ein einträgliches Geschäft, nicht nur in Russland. Mehr DLF-Magazin, vermutlich ohne Affen und mit Bernd Kalliner. Nächsten Donnerstag, gleiche Welle, gleiche Stelle. Schönen Abend noch und tschüss, sagt Henning von Livis.